Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
Und in der Woche, in der die Steve Jobs Bio und der neue Woody Allen gleichzeitig starten, brauchen wir den Sachverstand von Anna Wollner natürlich noch mehr als sonst, um die Prioritäten richtig zu setzen. Hallo Anna.
Hallo Doris.
Steve Jobs, die Biografie sozusagen verfilmt von Danny Boyle, Michael Fassbender und eine mal nicht blonde Kate Winslet. Oder sagt man eigentlich Michael? Ich weiß es gar nicht. Allein auf diese Konstellation bin ich schon sehr gespannt. In Steve Jobs, der Film über den Apple-Guru oder Mastermind. Darf man tatsächlich auch so hohe Erwartungen haben?
Darf man, obwohl der Film in Amerika jetzt an der großen Kinokasse gefloppt ist, nachdem er im kleinen Staat Rekorde eingefahren hat. Aber du hast bei der Aufzählung der Menschen, die daran beteiligt sind und deren Namen für etwas steht, natürlich ja fast schon den wichtigsten vergessen, nämlich Aaron Sorkin, der das Drehbuch geschrieben hat. Also der Mann, der The Social Network verfilmt hat, der Mann, der großartige Serien geschrieben hat, aktuell zum Beispiel Newsroom, der hat das Drehbuch für diesen Film geschrieben und das merkt man auch, weil es ist eigentlich ein Actionfilm, der Worte, der Dialoge, die hier nur so um die Ohren geworfen werden, denn es ist jetzt kein klassisches Biopic von der Wiege bis zur Bahre, also wir sehen jetzt nicht, wie Steve Jobs, wie er vom Kindergarten in die Schule kommt, dann aufs College geht und dann in der Hinterhofgarage seine Adoptivmutter Apple mitgründet. Nein, wir sehen eigentlich genau drei Momente seines Lebens. Drei Momente vor, jeweils Produktpräsentation vom iMac, von diesem Unicomputer Next und am Ende dann vom Macintosh 1998. Und vor diesen Präsentationen jeweils kannst du eigentlich die Luft schneiden. Die Anspannung ist unglaublich, weil immer irgendetwas droht schief zu gehen. Er immer mit irgendjemandem aus seiner Vergangenheit konfrontiert wird, der irgendwas von ihm will. Mag es seine Ex-Freundin sein, die Unterhalt für die gemeinsame Tochter fordert, die sich auch so ein bisschen als roter Faden durch den Film zieht. Also die Tochter, nicht die Ex-Freundin. Mag es Wozniak sein, sein guter alter Freund und Apple-Mitbegründer, der eigentlich nur will, dass Jobs ein Team lobt. Oder am Ende dann der ehemalige CEO, gespielt von Jeff Daniels, der auch wieder irgendetwas will. Und Jobs oder Michael Fassbender in all dem mittendrin, der, wie ich finde, ja noch gar nicht mal so eine richtige Ähnlichkeit mit Steve Jobs hat. Aber das ist vollkommen egal, weil hier geht es nicht um Äußerlichkeiten, hier geht es um das Innenleben eines Menschen, der dir am Ende tatsächlich relativ unsympathisch erscheint, weil er wirklich dieses zwischen Wahnsinn und Genie auslebt.
Das hätte mich tatsächlich auch interessiert, weil man hat ja dieses sehr ikonische Bild von Steve Jobs, ne, der Mann in den schwarzen Rollkragenpullovern immer, dieses sehr klare Bild davon, wie er aussieht. Man kriegt das also, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ganz schnell aus dem Kopf, wenn man Michael Fassbender sieht und den Film guckt.
Ja, also den Rollkragenpullover, den hat er am Ende natürlich an, am Anfang 1984, als der Film das erste Mal spielt, da hat er ein Hemd an und findet dann auch noch irgendwie, will auch noch, dass seine Assistentin, die von Kate Winslet gespielt wird, ihm ein neues Hemd besorgt, weil er feststellt, dass ein Kollege von ihm, ein Mitarbeiter von ihm ein anderes Hemd anhat, in dessen Brusttasche exakt eine Floppy-Disk passt. Und er will die Präsentation nicht anfangen, bevor er nicht auch ein frisches, weißes Hemd mit eben diesen Maßen einer Brusttasche hat. Und da merkt man dann schon wieder, wie geistig abwesend oder er manchmal dann doch war, einfach nicht von dieser Welt. Natürlich auch, was sein Ideenreichtum angeht.
Lernt man denn nochmal was Neues über Steve Jobs?
Ja, man, also ich kam schon so ein bisschen raus aus dem Kino und dachte, oh Gott, ich muss jetzt erstmal mein iPhone loswerden, weil so unangenehm, wie er auf den ersten Blick erschien. Aber es ist dann tatsächlich, also wer die Biografie von ihm kennt, die autorisierte, auf der der Film auch beruht, der wird jetzt nicht viel Neues entdecken, aber es ist halt einfach spannend, wie einem das hier erzählt wird.
Also auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ich das richtig verstehe an dieser Stelle, dann bin ich gespannt,
auf jeden Fall,
was du zu sagen hast zu Irrational Man, der neue Woody Allen, Joaquin Phoenix, was ja an sich schon mal sehr vielversprechend klingt, als Philosophie-Prof mit Schreibblockade und Midlife-Crisis wahrscheinlich jetzt mal in Irrational Man. Und auch hier, also bin ich tatsächlich durchaus vorfreudig, hoffentlich zu Recht?
Ja, es ist natürlich, mittlerweile gehört es zum guten Ton eines Woody Allens, dass er jedes Jahr einen Film ins Kino bringt. Dieses Jahr ist es kurz vor seinem 80. Geburtstag, Irrational Man, der durch seine Weltpremiere außerhalb der Konkurrenz in Cannes gefeiert hat. Und es ist wieder so ein bisschen, ja, wenn wir mal ehrlich sind, die letzten Woody Allens, die waren nicht alle gut. Da war viel Mittelmäßiges, viel Schlechtes dabei, wobei natürlich auch ein schlechter Woody Allen-Film noch immer ein guter oder mittelmäßiger Film sein kann. So fair muss man hier sein. Aber Irrational Man da macht Woody Allen so ein bisschen das Matchpoint-Fass wieder auf. Es geht viel um moralische, um philosophische Fragen. Das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass einer seiner beiden Hauptfiguren ein Philosophieprofessor ist, der eine junge Muse an seine Seite gestellt bekommt von Emma Stone, die auch jetzt zum zweiten Mal in einem Woody Allen-Film spielt. Der letzte war Magic in the Moonlight, das war der letzte Woody Allen mit Colin Firth, der auch kein großer Wurf war. Und hier macht er jetzt einfach so eine philosophisch-moralische Spielerei um Zufall und moralisches Handeln, denn der depressive Philosophieprofessor will ein Kapitalverbrechen gehen, aber auf einem vollkommenen Zufall heraus und muss sich deswegen dort gegenüber seiner Studentin, mit der er natürlich auch irgendwann ins Bett geht, rechtfertigen. Es ist eine rabenschwarze, sehr, sehr bissige Komödie, die aber trotzdem dieses Ostküsten-Hemden-Feeling hat, dass du die ganze Zeit denkst, du bist irgendwie in einer Hilfiger- und einer Gant-Modestrecke gelandet. Also die philosophischen Diskurse finden hier zwischen Cocktailempfängen und Häppchen statt. Es ist nicht der beste Woody Allen, aber es war trotzdem irgendwie Spaß gemacht, hier zu gucken.
Okay, also eine leichte Tendenz eher zu Steve Jobs bisher zu erkennen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ich weiß aber nicht, was ich von dir erwarten soll, wenn du einen Film mir auf die Liste schreibst zur Besprechung Scouts vs. Zombies, das Handbuch zur Zombie-Apokalypse, eine Horrorkomödie, dieses Wort schon wieder. Anna, was hast du dir dabei gedacht?
Ich habe eigentlich nur damit ein bisschen Mitleid erregen wollen, weil auch ich manchmal gezwungen werde, Filme zu gucken, die eigentlich keiner gucken sollte, eben wie Scouts vs. Zombies. Das Problem ist, wenn ich ins Kino gehe, werde ich sehr, sehr selten Schmerzensgeld bezahlt. In diesem Fall wäre es eigentlich angebracht gewesen, denn es ist wirklich eine Trash-Zombie-Komödie, wie sie im Buche steht. Es ist allerniedrigstes Niveau oder je nachdem allerhöchstes, wo du die jetzt die Trash-Latte anlegst am Ende. Es geht, wie der Titel schon vermuten lässt, um Pfadfinder, die mitten in einen Zombie-Apokalypse geraten. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich würde nur kurz meine, ja, in Anführungsstrichen vielleicht doch Lieblingsszene aus diesem Film beschreiben, als nämlich auf der Flucht vor den Zombies. Die drei Pfadfinder, mit denen wir es zu tun haben, und die blonde, vollbusige, wunderhübsche Stripperin, die natürlich irgendwie aus dem Nichts auftaucht und den Jungs hilft, als die auf der Flucht aus einem Fenster springen müssen, auf ein Trampolin, was unten steht, umzingelt von Zombies. Die klassische Situation kennen wir alle.
Absolut, ja.
Zombies, unter uns sind Zombies, wir müssen auf dieses Trampolin springen. Es klappt alles, aber als der Letzte springt, muss er sich kurz an einem Zombie festhalten, weil er ausrutscht und erwischt ausgerechnet sein Gemächt, also sein primäres Geschlechtsteil, was sich meterlang in die Länge zieht, nur um dann irgendwann unter einem lauten Knall zu reißen. Und damit ist zu diesem Film alles gesagt.
Ich wollte gerade sagen, jetzt muss man, also nach dieser Beschreibung von Anna Wollner, wer braucht dann noch Scouts vs. Zombies? Ganz ehrlich.
Niemand. Ich würde dir 10 Euro geben, wenn du reingehst.
Nein, auf diesen Deal lasse ich mich nicht ein. Ich gehe zu Steve Jobs, denn ich höre zu, wenn Anna Wollner was erzählt. Und dann, wenn ich noch Zeit habe am Wochenende, vielleicht Joaquin Phoenix, weil es Joaquin Phoenix ist, oder?
Das ist aber eigentlich auch ganz schön billig.
Dazu sage ich jetzt nichts mehr. Ich sage danke, Anna Wollner, für die Empfehlung und vor allen Dingen für die Warnung in dieser Woche. Danke, Anna.
Gern geschehen.
Tschüss.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.